Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute beginnen wir eine neue Reihe. Darauf freue ich mich. Unser Titel heute, um das Ganze zu gewinnen, Krisenmanagement mit Johannes vom Kreuz. Heute der erste Teil, Leben und Werk mit Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie aus Drolshagen im Sauerland. Und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Der spanische Karmelit Johannes vom Kreuz ist Kirchenlehrer und Meister des geistlichen Lebens. Wir beginnen heute eine neue Reihe, in der wir auf den großen Heiligen schauen, auf sein Leben, seine Werke und Schwerpunkte seiner Lehre. Johannes vom Kreuz ist Spanier, wie gesagt Karmelit, Kirchenlehrer und hat zusammen mit Teresa von Avila den Karmelorden reformiert. Er gilt als einer der wichtigsten Lehrmeister des geistlichen Lebens, der aus eigener Erfahrung spricht und das in vielen Büchern festgehalten hat, die uns erhalten sind und zum Standardwerk der Spiritualität gehören. Dabei geht es nicht um abgehobene mystische Erfahrungen, die einige wenige Auserwählte hatten, sondern um ein solides Leben aus dem Glauben. Dazu hat er auch viele andere Menschen angeleitet. Im geistlichen Leben gibt es Höhen und Tiefen, Krisen, zu denen Johannes vom Kreuz auch heute noch hilfreiche Tipps geben kann. Wir befassen uns in einer Reihe mit ihm, um Tipps für unser geistliches Leben zu erhalten. Heute geht es zur Einführung erst einmal um sein Leben und sein Werk. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Klaus Schönebeck vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie. Ein Säkularinstitut, das nach dem Geist des Karmels lebt. Daher kennt sich Pfarrer Schönebeck da auch gut aus. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schönebeck.
Grüß Gott.
Ja, wenn man so auf die Lebensdaten von Johannes vom Kreuz schaut, 1542 bis 1591, das ist fast 500 Jahre her. Wieso ist er heute immer noch so aktuell, was das geistliche Leben anbelangt?
Ich denke, Johannes vom Kreuz ist heute aktueller denn je, weil wir in einer Zeit leben, in der alles im Umbruch ist und besonders wir es ja auch in der Kirche erleben, die vielen Krisen, die es gibt. Und Johannes vom Kreuz ist einer, der die Krisen durchlebt hat. Johannes vom Kreuz kennt die Psyche des Einzelnen, des Menschen. Und er ist ja Seelsorger und er hat in seinen Schriften das, was er selbst auch erlebt hat, das tiefste Erlebnis für ihn, die 9 Monate Gefängnishaft in Toledo. Das ist das eine. Er hat also dunkle Nächte, er hat Gottferne durchlebt, durchlitten. Und sein ganzes Leben ist ein nicht einfach, von Kindheit an nicht einfaches Leben. Und gerade dadurch ist sein Zeugnis so kostbar und so wertvoll. Es ist getragen von der Liebe zu Gott. Und warum er heute so wichtig ist, ist, wir werden unsere Kirche, wie wir sie erleben, das scheint und jetzt auch in der Corona-Zeit wird es deutlich, es wird sich vehement, es wird sich vieles verändern in unserer Kirche und vieles wird wegbrechen. Und da brauchen wir nicht nur Zeugen des Glaubens, da brauchen wir auch Hilfen, die uns fest in Gott verankern. Und deshalb ist Johannes vom Kreuz heute so aktuell, weil er uns einen Weg zeigt, dass wir in Gott und mit Gott eins werden. Dass der Himmel nicht nur irgendwie eine Fantasie ist, sondern Realität wird in meinem eigenen Leben. Dass ich trotz Dunkelheit im Glauben, tief im Inneren spüre, er ist da. Und er hält mich, er trägt mich. Und diese Erfahrung hat Johannes vom Kreuz gemacht, eben im Gefängnis, in der Kloake, wo sie ihn hingesteckt haben, in der Erniedrigung, in der Folter, kann man sagen, wo er auch sich Gott verlassen fühlt, da kommen wir noch heute darauf kurz. Und wir erleben den Angriff auf Glaube, auf Kirche. Und deshalb ist es wichtig, dass in uns etwas glüht. Wir erleben ja auch Hirten, die wir nicht verstehen. Und dass wir in Gott stark bleiben, im Glauben, in der Liebe zur Kirche, ja, deshalb ist Johannes vom Kreuz so wichtig, diese ganz enge Verbundenheit mit Gott. Anders können wir diese Zeit nicht durchstehen und dazu brauchen wir Hilfe. Und diese Hilfe kann uns Johannes vom Kreuz geben.
Manche, die vielleicht zum ersten Mal die Schriften aufschlagen, die merken ja den Unterschied der Sprache auch, wann das geschrieben worden ist oder denken ja Ordensmann und oder ja, Asket. Wie haben Sie selber denn einen Zugang zum Johannes vom Kreuz gefunden?
Das ist gar nicht so einfach. Ich hatte als Student bei einer Wohnungsauflösung die Gesamtausgabe Johannes vom Kreuz mitgenommen, weil sonst wäre sie vielleicht weggeworfen. Und die stand bei mir im Regal. Und einer aus meinem Semester wollte Karmelit werden und ich wusste da gar nichts, Karmel und so, das war mir alles. Griff ein Buch von Johannes vom Kreuz, ich glaube im Nachhinein, das war der Aufstieg zum Berg Karmel, und lese in diesem Buch nichts, alles. Es war für mich so dunkel. Ich habe dieses Buch weggelegt. Nein, sowas nicht. Also ich war total entsetzt von diesem, was ich da gelesen hatte. Und habe die Bände dann mal einem Freund geschenkt, der dann Karmelit geworden ist. Mein persönlicher Zugang zum Johannes vom Kreuz, und das ist, denke ich, in jedem geistlichen Leben auch wichtig zu beachten, mein persönlicher Zugang ist der Zugang, den Gott gibt zur rechten Zeit. Es war die rechte Zeit nicht. Und das ist ganz wichtig. Wir können, wenn wir auf unser Inneres hören und wenn wir auch wirklich Leute sind, die das geistliche Leben suchen, die Verbindung zu Gott suchen, dann führt auch Gott. Und Gott überfordert uns nicht. Ich war mit diesem Lesen am Anfang einfach überfordert. Und vielleicht habe ich das falsche Buch genommen. Vielleicht wäre es bei der dunklen Nacht, wo die auch die ganzen Seelendinge beschrieben werden, die in einem vorgehen, besser gewesen. Aber mein Zugang zu Johannes vom Kreuz kam eigentlich, als ich im Noviziat bei unserer Gemeinschaft in Südfrankreich war und wo ich auch dunkle Nächte gehen musste, wo mir Gott fern war, wo ich überhaupt mit mir und meinem Leben, sage ich es mal so, nicht jetzt psychisch gesehen, sondern von der Seele, nicht zurechtkam. Gott, was ist das, dein Wille? Und also wo diese Zweifel aufkommen und so. Und ich hatte einen sehr guten Novizenmeister, der dann immer lächelte, wenn ich mit meinen Problemen kam und auch ein bisschen Revoluzer war, sage ich es mal so. Ja, und er hat immer die Stellen aus Ich will Gott schauen von dem seligen Pater Grialou, Eugen Maria vom Kinde Jesus, immer diese Stellen. Und ich habe meinen Zugang durch dieses Buch Ich will Gott schauen bekommen und eben auch durch die Hilfestellung von meinem Novizmeister. Und für mich ist auch dieses Buch Ich will Gott schauen ein guter Schlüssel. Guter Schlüssel für die karmische Spiritualität auch. Man muss sich wie in allen Dingen, muss sich erstmal manchmal gerade bei Ich will Gott schauen auch, es ist eine Theologie, die heute anders ist, nicht mehr so thomistisch wie damals, muss sich einlesen. Ein Stück. Man muss dann auch mal lange an einem Text bleiben, um ihn zu verstehen. Also nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Und das ist bei allen geistlichen Vätern und Müttern so. Oder bei den meisten. Also ich finde, Teresa von Avila, da empfinde ich das nicht so. Aber beim Johannes vom Kreuz habe ich das so empfunden. Ja, das war mein Zugang oder dieser Zugang wurde mir eröffnet und vielleicht können wir durch die Vorträge vielleicht auch manch einem einen Zugang zu den Schriften von Johannes vom Kreuz vermitteln.
Ja, genau, das hoffen wir. Heute der Beginn der Reihe, um das Ganze zu gewinnen, Krisenmanagement mit Johannes vom Kreuz. Der erste Teil heute Leben und Werk. Zu Gast bei uns Pfarrer Klaus Schönebeck. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben nun schon einiges gehört, dass wir jetzt anfangen wollen, uns auf einen Weg zu begeben. Das heißt, wir lassen uns auch ein Stück an die Hand nehmen, an die Hand eines großen Lehrers. Zunächst ist es so wichtig, einen Überblick zu geben, um auch diese Gedankenwelt des Heiligen zumindest heute ansatzweise etwas zu verstehen oder zu beleuchten. Das Große, was die Schriften von Johannes vom Kreuz durchzieht, ist einmal Solo Dios, Gott allein, allein Gott. Das durchzieht die Schriften. Er will uns Menschen auf die Größe unserer Berufung hinweisen. Was im Leben zählt, ist nicht, wie wir jedenfalls oft meinen, dieses Irdische, das unser Leben, unser Erfolg, all das, was wir auch gerne genießen, das ist wichtig und schön, aber es ist das Wesentliche, geht weiter. Allein Gott, sagt er. Das alles, das sind zweitrangige Dinge, die für unser Leben wichtig sein können, die uns aber nicht in der Tiefe ausfüllen. Nur Gott kann unser Herz ganz ausfüllen. Davon ist er überzeugt. Und das ist auch seine Lebenserfahrung, die er eben auch besonders in diesen, wie schon erwähnt, monatelangen Klosterhaft erlebt hat und die er dort in diesem Elend zu Papier gebracht hat, im geistlichen Gesang. Das ist eines der Hauptwerke. Und da bezeugt er die Größe Gottes in diesem Elend. Deshalb ist alles Geschöpfliche, selbst der Mensch, im Verhältnis zu Gott, so sagt er, nichts, nada. Nichts, solange wir nicht alles von Gott her betrachten. Also es ist keine dunkle Mystik und dunkle Spiritualität, nichts, nichts, alles weg, alles ist schlecht, alles ist. Nein, sondern unser Blickwinkel soll sich ändern. Von Gott her betrachten, aus der Verbundenheit mit Gott. Und Gott ist immer die Erstursache. Und aus diesem Blick mit Gott können wir lieben. Von und in Gott finden wir das rechte Maß und vor allen Dingen auch den rechten Blick für die Wirklichkeit des Lebens, unseres Ereignisses wie in dieser Welt. Johannes vom Kreuz will uns lehren, dass wir nicht egozentrisch leben, sondern selbstlos. Und selbstlos heißt nicht, dass man sich loslässt, ins Nichts fällt, sondern dass wir loslassen von uns hineingeben, einmal sicher in die Hand Gottes, aber loslassen von dem, wo wir spüren, ja, das hält mich eigentlich auch gefangen. Und in der Hingabe zu lieben. Johannes vom Kreuz ist der große Liebende. Und dieser große Liebende ist er geworden, weil er loslassen konnte, selbstlos geworden ist, weil er aus den rechten Blick hatte und weil er sich hingegeben hat an Gott und Mensch. Erst wenn wir ganz loslassen, können wir auch ganz erkennen, in Freiheit erkennen. Nicht gebunden an Vorstellungen, Wünschen, Idealen und sonst was, sondern die Realität sehen. Aber dazu ist ein sich auf dem Weg machen notwendig. Ein Wachsen, ein Reinigungsprozess, wie er in der dunklen Nacht und im Aufstieg zum Berge Karmel von ihm beschrieben wird. Es heißt im Aufstieg zum Berge Karmel, das Ganze lassen, um das Ganze zu gewinnen. Das Ganze lassen, um das Ganze zu gewinnen. Es ist, finde ich, ein sehr tiefer Satz, ein herausfordernder Satz, aber auch ein Satz, der viel Kraft in sich birgt. Das ruft Johannes vom Kreuz uns zu, aber nicht aus Weltverachtung, sondern aus Liebe zu den Menschen, die er mit nichts Geringem als mit Gott selbst glücklich sehen will. Er versteht die Welt von Gott her und sich in Gott geliebt. Das ist seine Botschaft an uns. Gott allein, nicht aus Weltverachtung, sondern aus Liebe zur Welt. Er will, dass das Herz, unser Herz, frei für Gott ist. Er schreibt auch im Aufstieg zum Berge Karmel, jetzt ein Zitat, den Losgelösten belästigen keine Sorgen, weder in noch außer dem Gebet. Ohne Zeitverlust sammelt er mit Leichtigkeit viel geistigen Reichtum. Der andere aber pflegt sich hin und her zu wenden in der Schlinge, die sein Herz umschnürt und einnimmt. Und nur mit Mühe vermag er sich kaum für kurze Zeit aus der Schlinge des Denkens und Genießens dessen zu befreien, worin sein Herz hängt. Ich würde noch dazu fügen, Ende Zitat, woran sein Herz verfangen ist. Erst im Abstand, so sagen es auch die Philosophen immer wieder, Erst im Abstatten können wir den Kern, das innere Wesen der Dinge erkennen. Aber Achtung, wichtig, das Loslassen, die Aszese, also unser Bemühen, formt den Menschen nicht um. Das Loslassen ist die Bedingung dafür, dass wir Menschen uns liebend auf den einlassen können, dem wir uns immer mehr angleichen und dem wir immer ähnlicher werden sollen. Und nur die Liebe macht ähnlich. Und ganz wichtig auch, Gott tut nichts mit Gewalt. Oder dass er uns etwa irgendeine Lasten auflegt, das musst du tun, jenes musst du tun. Nein. Das Loslassen ist schon schwer genug, wenn man es immer wieder vor Augen hält, dass man sich nicht gefangen nehmen lässt von den Dingen. Das kann ich mit dem Leben bezeugen und sicher Sie auch, viele von uns jedenfalls. Also Gott tut nichts mit Gewalt. Er hat eine unendliche, eine maßlose Geduld. Und so ist das Ziel unseres Lebens ein Weg zu dem, dem wir ähnlicher werden sollen. Und der Geduld hat und auf uns wartet, weil er uns liebt. Der Weg zu Gott besteht also in der Angleichung an den Geliebten. Ein Stichwort, das das ganze Werk des Kirchenlehrers durchzieht. Und wieder ein Zitat, diesmal aus dem geistlichen Gesang. Der Weg zu Gott besteht allein außer dieser Zeichnung des Glaubens, das ist im vorigen Kapitel, da hat er dieses Kreuzesbild, ich erkläre das nur, gibt es eine andere, eine Zeichnung der Liebe in der Seele des Liebenden, im Bereich des Willens. Das ist ganz wichtig. Wir schauen ja immer auf das, was in unserem Leben nicht gelingt. Und wir lassen uns niederdrücken und machen uns selbst fertig oder lassen uns auch vielleicht von anderen niederdrücken. Aber entscheidend ist der Wille. Da schaut Gott drauf, weil der Wille etwas auch mit der Liebe und mit dem Herzen zu tun hat. Dort ist, also im Bereich des Willens, dort schreibt er, dort ist die Gestalt des Geliebten abgebildet. Und wenn die Liebeseinigung vollzogen ist, so innig und lebendig festgehalten, dass wirklich der Geliebte in dem Liebenden lebt und der Liebende in dem Geliebten, und solche Angleichung bewirkt die Liebe Kraft der Umwandlung der Geliebten. Dass jeder von ihnen der andere ist und dass beide zu einem einzigen wurden. Gott und Mensch, dass beide zu einem einzigen wurden. Das ist das Ziel, diese Einheit auf dieser Erde mit Gott schon. Und das meinte ich am Anfang, wo ich sagte, weshalb er heute so aktuell ist. Da haben wir die Kraftquelle, da können die Stürme kommen, da kann es auch in der Kirche rütteln und schütteln, da können wir auch enttäuscht sein von Priestern, Bischöfen, aber wir werden es tief im Herzen, werden wir die in der Liebe zu Gott sein und werden stark sein in ihm, weil wir eins geworden sind mit ihm, unser Wille zumindest. Denn in der Einigung und Umwandlung der Liebe gibt jeder sich dem anderen zu eigen. Denn jeder gibt sich auf und gibt sich hin und wechselt in den anderen hinüber. Jeder lebt so im anderen und der eine ist der andere und beide sind eins kraftumwandelnder Liebe. Das besagt die paulinischen Worte. Ich lebe, nein, nicht mehr ich, es lebt Christus in mir. Mit solchen Worten, das ist Galater 2,20. Mit solchen Worten gibt der Apostel zu verstehen, dass er zwar lebe, aber nicht mehr sein eigenes Leben, denn er war hinübergebildet in Christus. Und so ist sein Leben mehr ein göttliches als ein menschliches. Und so konnte er sagen, dass nicht er selbst lebte, sondern Christus in ihm. Das ist das Ziel, das ist ein großes Geschenk. Und Johannes vom Kreuz hat dieses Geschenk seinem Leben erfahren, sodass er uns diese Zeilen hinterlassen konnte. Wie diese Angleichung an den Geliebten geschehen kann, das wollen wir in den nächsten Vorträgen beleuchten. Wir haben die Überschrift gewählt, Krisenmanagement mit Johannes vom Kreuz. Und das ganz bewusst, weil es im Leben immer wieder auch zu Krisen kommt, die wir bewältigen können und auch müssen. Mit dem Gott, der uns erschaffen und geliebt hat, können wir das gut. Johannes vom Kreuz hatte ein hartes Leben. Papst Benedikt XVI. Sagte auf einer Generalaudienz, es war ein hartes Leben. Aber gerade in den Monaten, die er im Kerker verbrachte, hat er eines der schönsten Werke geschrieben. Und so können wir verstehen, dass der Weg mit Christus, das Unterwegssein mit Christus, dem Weg keine Last ist, die der Mühsal unseres Lebens, die schon hart genug ist, noch zusätzlich aufgebürdet wird, dass es nichts ist, was diese Mühsal noch schwerer macht, sondern etwas ganz anderes, ein Licht, eine Kraft, die uns diese Mühsal zu, die uns hilft, diese Mühsal zu tragen. Ich bin immer überrascht, wie vielseitig Papst Benedikt gewesen ist, was er alles kannte, wie reich sein Inneres ist. Und hier bringt er es auch auf den Punkt. Die Kraft, die uns hilft, diese Mühsal zu tragen. Und weiter sagt er, auch aus dieser Generalaudienz, wenn ein Mensch eine große Liebe in sich trägt, dann verleiht diese Liebe ihm gleichsam Flügel und er trägt alle Beschwernisse des Lebens leichter, weil er dieses große Licht in sich trägt. Das ist der Glaube, von Gott geliebt zu sein und sich von Gott in Jesus Christus lieben zu lassen. Dieses sich lieben lassen ist das Licht, das uns hilft, die tägliche Mühsal zu tragen. Und die Heiligkeit ist nicht unser Werk, ein sehr schwieriges Werk, sondern sie ist genau diese Öffnung, die Fenster unserer Seele zu öffnen, damit das Licht Gottes eintreten kann. Gott nicht zu vergessen, denn gerade in der Öffnung gegenüber seinem Licht findet man Kraft, findet man die Freude der Erlösten. Bitten wir den Herrn, dass er uns helfen möge, diese Heiligkeit zu finden, sich von Gott zu lieben zu lassen, was unser aller Berufung ist und die wahre Erlösung. Und hier deutet der Heilige Vater, der Altpapst Benedikt, ganz klar an, dass dieser Weg, den uns Johannes vom Kreuz aufzeigt, nicht etwas für auserlesene Wesen ist, besondere Berufung, sondern für alle Christen. Hier spüren wir, was hinter dem Titel Kirchenlehrer steht. Für die ganze Kirche. Und aus diesem, was Papst Benedikt eben in dieser Audienz sagte, werden wir über die dunklen Nächte sprechen, vom Weg der Angleichung, der Reinigung, vom Sinn der dunklen Nächte, die es in unserem Leben gibt. Ein Hauptanliegen bei Johannes vom Kreuz und das auch so quasi der Schlüssel für uns, sind seine Ausführungen über den Glauben. Das ist das Tiefste, was ich bis jetzt in meinem Leben so gelesen habe und von dem auch der selige Vater Maria Eugen erfüllt war und viel schreibt. Nur der Glaube erreicht Gott. Darüber hat der heilige Papst Johannes Paul II. Seine Doktorarbeit geschrieben, die nicht so einfach zu lesen ist, aber eine unwahrscheinliche Tiefe hat. Ziel dieser Vorträge ist es, uns in die Freiheit zu führen, uns stark zu machen. Doch dazu bedarf es unseres Willens, unserer Bereitschaft. Wir können jetzt eine kleine Pause einlegen, vielleicht einmal über dieses noch etwas nachdenken.
Noche Oscura, dunkle Nacht, ein Lied mit Texten von Johannes vom Kreuz, gesungen von Cruzadas de Santa Maria. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, wo auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um den heiligen Johannes vom Kreuz. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Klaus Schönebeck.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich versucht, Ihnen so einen kurzen spirituellen Durchblick sag ich mal, wirklich einen kurzen, über die Werke und über das Wesen des Heiligen Johannes vom Kreuz und auch über seine Bedeutung für unsere Zeit zu geben. Dann müssen wir noch so etwas hineinschauen in das Leben des Heiligen Johannes vom Kreuz. Gonzalo des Yupes, Johannes Vater, Juans Vater, ist ein Geschäftsführer eines blühenden Seidenhandels, der Verwandten in Toledo gehört, also als Geschäftsführer und nicht Besitzer. Auf einer beruflich bedingten Reise in die Handelsstadt Medina del Campo kehrt er auf dem Rückweg in einem Gasthaus ein, bei einer Witwe, die ein armes Waisenmädchen aufgenommen hat. Sie heißt Catalina Alvarez. Und diese sehr schöne, wird sie beschrieben als schön und tugendhaft, diese Catalina, in diese verliebt sich Gonzalo. Und schließlich heiratet er die junge Frau. Aber die Verwandtschaft Gonzalos ist damit nicht einverstanden. Er heiratet nicht standesgemäß. Und so wird er aus der Familie ausgeschlossen. Er wird enterbt und Gonzalo und Catalina bleibt nichts anderes übrig, als sich in Fontiveros niederzulassen und mit Seidenweberei ihr Geld zu verdienen. Johannes vom Kreuz, Juan, wird vermutlich am 24.06.1542 in Fontiveros geboren. Juan hat noch einen älteren Bruder, Francesco, der ist 1530 geboren und beide bleiben ihr Leben lang in tiefer Liebe miteinander verbunden. Was Johannes in seiner Familie erlebt, das ist eine tiefe Frömmigkeit. Eine tiefe Frömmigkeit der Mutter, ein tiefer Glaube. Und schon fängt das Kreuz, die Dunkelheit im Johannes vom Kreuz sein Leben an. Kurz nach der Geburt wird der Vater schwer krank. Und die Mutter nimmt dieses harte Kreuz auf sich und pflegt ihn 2 Jahre lang, bis er dann stirbt. Catalina muss in dieser Zeit ihren Mann pflegen, die Kinder versorgen und erziehen, sowie für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen. Eine schier fast unmögliche Aufgabe. Nach dem Tod des Mannes kommt es noch schlimmer, als im Land durch jahrelange Missernten eine schwere Hungersnot ausbricht. In dieses Elend wird Johannes hineingeboren, aber gleichzeitig auch in einem tiefen Glauben, der aus der Mutter heraus erfahrbar wird. Die Mutter müht sich und um das Existenzminimum für die Familie, für die beiden Jungs und für sich, aber sie schafft es eigentlich nicht. Sie legt ihre Not auch, so wie es überliefert ist, der Mutter Gottes ans Herz. Juan erlebt diese tiefe Liebe und die tiefe Sorge und die tiefe Armut, den tiefen Glauben. Und an einem Tag fällt Juan oder Johannes in einen Teich und droht zu ertrinken. Plötzlich sieht er eine schöne Frau, die ihm die Hand reicht, um ihn zu retten. Aber zunächst zögert der kleine Juan, denn er möchte die schöne, anmutige Hand der Dame nicht schmutzig machen. Was spricht aus so einer Haltung? Immer wieder hat Juan dieses Erlebnis erzählt, dass ihn die Gottesmutter zu retten gekommen ist. Das ist auch eine tiefe Erfahrung, die er gemacht hat. Das ist eine persönliche Erfahrung. Aber es ist die Erfahrung, dass es eine himmlische Mutter gibt, die sich um uns sorgt. Noch nicht 10 Jahre alt, da zieht die Familie 1551 nach Medina del Campo. Und endlich findet die materielle Not der Familie eine gewisse Linderung. Weil Juan in einer Wohlfahrtsanstalt Aufnahme findet, so eine Art Armenschule. Und hier an diesem Ort in Medina del Campo wächst in besonderer Weise in ihm die Liebe zu Gott, zur Kontemplation, zum Nächsten und zu den Kranken und auch zur Theologie. Juan hat einen hellen Geist und ist von einer außerordentlichen Intelligenz. In dieser Armenschule lernt er lernen die Armen auch handwerkliche Berufe, um eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Und Juan versucht sich der Reihe nach als Zimmermann, Schneider, Schnitzer und Maler, aber nirgends hat er Erfolg. Das liegt ihm alles nicht. Er kann es nicht. Wir würden heute sagen, er hat zwei linke Hände. Trotz allem Fleiß, den er daran aufwendet, es ist nicht sein Weg. Er spürt das, dass er es nicht kann. Und schließlich hilft er dann in einem Hospital aus, ein Hospital für ansteckende Krankheiten. Und die Verantwortlichen dort sehen ihn eifrig in Bewegung, den Kranken liebevoll die niedrigsten Dienste zu leisten, sehen seine Unerschöpflichkeit an Güte und Geduld und sind begeistert von diesem jungen Mann. Da führt er am Menschen, da führt er seine Berufung für den Menschen, für den Leidenden, für den Armen, für den Kranken. Und schließlich darf Huren bei den Jesuiten studieren und nutzt neben seinen vielen Verpflichtungen alle freie Zeit zum Lernen, um Kenntnisse in Latein, Griechisch, Grammatik und alles, was zur Philosophie und Rhetorik, alles, was in dieser Zeit wichtig ist für Studium, zu erwerben. Wenn man ihn sucht, dann hat er sich meistens irgendwo versteckt, um in Ruhe seine Bücher zu lesen. In diesem Kolleg ist er bis 1563 und da spürt er will erst Kartäuser werden und er spürt seine Berufung, seinen Weg zu diesem marianischen Orden, zu den Karmeliten. Und diese sind auch in der Stadt. 1563 tritt er dort ein und im nächsten Jahr nach dem Noviziat geht er an die berühmte Universität in Salamanca, wo er ein Jahr lang freie Künste und Philosophie studiert. Und bereits 1567 wird er zum Priester geweiht und kehrt nach Medina del Campo zurück. Hier kam es zur ersten Begegnung zwischen Johannes, also Juan, ich sage jetzt wieder Johannes, zwischen Johannes und Teresa von Jesus, also Teresa von Avila. Und Teresa ist ja eine feurige Frau, die ist begeistert von diesem jungen, schönen, hübschen Priester, Neupriester. Aber entscheidend ist nicht das Äußere. Teresa erkennt auch den inneren Kern, den tiefen Kern in ihm. Denn diese Begegnung ist für beide entscheidend. Teresa erläutert ihm ihren Plan zur Reform des Karmels, auch für den männlichen Zweig des Ordens. Und sie schlägt einfach Johannes vom Kreuz vor, komm, mach doch mit. Zur Ehre Gottes, zur größten Ehre Gottes, lass uns anfangen, wieder den alten Geist des Ordens aufleben zu lassen. Und Johannes, begeisterter junger Priester, ist fasziniert von dieser Frau, von ihrer ganzen Art, von ihrem Charme sicher, von dem, was sie ausstrahlt, aber auch von dem, was sie sagt. Sie erkennt diesen klugen, weitblickenden Geist Theresas und ist klar, er lässt sich begeistern, das Feuer brennt in ihm. Und einige Monate treffen sie sich, tauschen ihre Vorschläge, ihre Ideale aus. Und dann, 1568, am 28. Dezember, schließlich wird das erste Kloster eröffnet, das erste Kloster für Männer in Duruelo, einem einsamen Ort in der Provinz Avila. Eine kleine Gruppe, drei weitere Gefährten, das sind die ersten, die in diesem reformierten Karmel leben. Und Johannes hatte als Ordensname Johannes vom heiligen Matthias und nimmt jetzt an Johannes vom Kreuz. Schließlich wird Johannes auch noch Beichtvater bei den Schwestern und es ist eine tiefe und enge Freundschaft, eine geistliche Freundschaft, die ihn mit Teresa von Avila verbindet und die beide gegenseitig auch bereichert. Und hier entstehen auch viele wichtige Werke in dieser Zeit bei Teresa und einige Schriften bei Johannes vom Kreuz. Aber nicht alle sehen das gern. Der Stammorden hat natürlich Angst und sieht das alles gar nicht so gut, mit guten Augen, sondern eher, ich weiß nicht, ob da Neid mitspricht oder spielt oder ob auch vielleicht da spielt, dass sie sagen, ja, die wollen was Besonderes sein. Ich weiß es nicht, aber Immerhin 1577 wird Johannes entführt. Und er wird, damals gab es für Ordensleute und für Priester keine extra Gefängnisse, sie kamen nicht in die anderen Gefängnisse, es gab Klostergefängnisse. Und Johannes wird in ein Klostergefängnis gebracht. Und in Toledo, monatelang eingekerkert, war physischen und seelischen Entbehrungen und Nötigungen ausgesetzt. Seine Zelle hatte eine Größe von gut 4 Quadratmetern, ist nahezu dunkel. Eine Decke, ein Holztischchen, ein Stuhl sind das Mobiliar, das Brevier, das einzig zugestandene Buch. Und man muss sich das mal vorstellen, was das für eine Zeit damals war. 3 Tage in der Woche musste er kniend im Refektorium vor den Brüdern des Konvents sein trockenes Brot essen, sich anschließend entblößen und dann wird er abwechselnd von den Brüdern geschlagen. So, dass die Narben ein Leben lang er behält. Das ist für uns nicht vorstellbar. So etwas, so eine Brutalität, so eine Grausamkeit. Es ist die Zeit des 16. Jahrhunderts. Johannes fühlt sich von Gott und Mensch verlassen. Das ist ganz klar, wie würden wir so reagieren? Und er verbrachte unter diesen furchtbaren Umständen 9 Monate. Und in diesen 9 Monaten entwickelt sich in ihm etwas. Das sind die 9 Monate. 9 Monate ist ja auch, wenn man schwanger wird, die Geburt. Es wächst in ihm etwas. Diese 9 Monate sind so fruchtbar und geben ihm eine so tiefe mystische Erfahrung, die sein ganzes Leben prägt. Hier verfasst er zusammen mit anderen Gedichten eins der für mich auch eins der schönsten. Ich weiß um einen Quell, der fließt, obwohl es Nacht ist. Oder ich weiß um eine Quelle, auch wenn es Nacht ist. Das ist ein wunderbares Gedicht, das vielleicht im Laufe der nächsten Vorträge auch nochmal zur Sprache kommt. Und dann natürlich sein geistlicher Gesang. Diese beiden Werke, es ist interessant, aber jetzt muss ich da noch was einfügen. In der Nacht vom 16. auf den 17. August gelang es ihm schließlich eine abenteuerliche Flucht. Er fand Zuflucht im Kloster der unbeschulten Karmelitinnen in der Stadt. Johannes vom Kreuz war schon fast so weit, dass er dort den Himmel gefunden hat, in dieser Kloake. Aber er spürte, dass, und er war auch am Ende seiner Kräfte, dass Gott von ihm etwas anderes wollte, als dort in diesem Loch zu verrecken. Und das ist auch wichtig im geistlichen Leben. Ja, manchmal sagt, ja, Gott wird schon alles machen, Gott wird schon alles richten. Aber manchmal erwartet Gott von uns auch eine klare Entscheidung. Und diese Flucht ist diese klare Entscheidung. Manchmal hört man von Frommen, ach ja, ich ergebe mich in Gottes Willen und ja, Gott verlangt auch von uns. Er verlangt von uns immer das, was zum Leben ist. Das, was uns, wo wir manches Dunkle abstreifen oder wo wir endlich auch mal einen Schritt tun müssen. Wo wir vielleicht uns manchmal auch verteidigen müssen. Aber wie gesagt, nicht Rache oder sonstige Dinge, sondern es ist in ihm gewachsen. Er spürte, ich darf nicht, ich habe eine Aufgabe, ich habe etwas, einen Dienst noch zu tun für Gott und für die Menschen. Es wird erzählt, dass Johannes vom Kreuz dann schließlich Zuflucht in diesem Kloster findet, dass die Schwestern sagen, ihn bitten, einen geistlichen Vortrag zu halten. Und da liest er dieses, was er im Gefängnis geschrieben hat, dieses eine Gedicht, diesen geistlichen Gesang. Und da wird beschrieben, die einen Schwester strahlten und die anderen liefen rot an. Und da sah man schon, wer von den Schwestern auch eine tiefe innere Gotteserfahrung gemacht hat. Ja, wie sie auch im Hohen Lied beschrieben wird. Die heilige Teresa und die reformierten Gefährten feiern seine Befreiung natürlich mit Freude. Aber nachdem er wieder zu Kräften kommt, wird er nach Andalusien gesandt, wo er 10 Jahre in verschiedenen Klöstern verbrachte, vor allem in Granada. Er übernahm wichtige Aufgaben im Orden bis hin zum Provinzvikar und vollendete seine geistlichen Abhandlungen. Und schließlich kehrt er nach Kastilien zurück und wird auch in die Generalleitung berufen, des theresianischen Ordensfamilie, die inzwischen gewachsen ist und auch inzwischen eine völlig rechtliche Autonomie genoss. Er wohnte im Carmen in Segovia, wo er das Amt des Oberen der Gemeinschaft innehatte. Und 1591 erlebt er wieder eine dunkle Nacht. Er wird aller Ämter enthoben, aller Verantwortung. Er soll, weil eben auch er manchmal umstritten war, das ist auch interessant, selbst unter den eigenen Leuten gab es eben auch Menschen, die nicht diesen Weg gehen wollten, so wie er ihn gegangen ist. Schließlich möchte man ihn in die Mission schicken. Und er bereitet sich auf diese Mission vor, der lebt ja im Gehorsam und der weiß auch, dass es Gottes Wille ist, zieht sich in ein einsames Kloster zurück und hier wird er schwer krank. Durch eine Verletzung mit einer Wundrose litt er Monate an extremen Schmerzen. Geduldig ertrug er seine schwere Krankheit. Und schließlich starb er in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1591, während seine Brüder die Matutin, das heißt das Nachtgebet, beteten. Er verabschiedete sich von ihnen mit den Worten: Heute gehe ich im Himmel das Offizium, also das Stundengebet, beten. Seine sterblichen Überreste wurden nach Segovia überführt. Bereits 1675 wurde er von Clemens X. Selig und 1726 von Benedikt XIII. Heilig gesprochen. Pius XI. Erhebt ihn am 24. August 1926 zum Kirchenlehrer. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Kürze habe ich Ihnen versucht, dieses bewegte Leben des heiligen Johannes vom Kreuz nahezubringen. Einen Weg und ein Leben, das, wie sein Name sagt, vom Kreuz überschattet ist, das viel Widerspruch hervorgerufen hat, weil sich immer wieder, wie auch an Jesus, die Geister scheiden. Das ist ganz menschlich. Aber Johannes vom Kreuz hat eins getan, er hat nie, auch im Gefängnis, es sagte der eine Bruder dann später bei der Heiligsprechung oder bei dem Prozess, er hat sich nie beklagt, er hat immer im Herzen den Frieden Gottes gehabt. Er hat nie andere zur Rechenschaft gezogen, er hätte ja sagen können, hier habt ihr mich geistlich missbraucht, hier habt ihr mich körperlich missbraucht, ich habe ein Recht drauf, dass ihr jetzt eure Strafe dafür bekommt. Johannes vom Kreuz hat so gehandelt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und er wusste auch, dass die Gerechtigkeit, die harte Gerechtigkeit, wieder Ungerechtigkeit bringt. Und deshalb dieser Friede im Herzen, den er hatte, und das Gericht, das er Gott überlassen hat, auch wenn er wirklich also unvorstellbare Leiden durchleben musste. Ja, aber wichtig, er fühlte sich in dieser Liebe Gottes geborgen. Er hat alles losgelassen, hat es Gott überlassen. Das werden wir beim nächsten Mal noch etwas mehr ausführen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben am Anfang bereits geschildert, was Johannes vom Kreuz uns hinterlassen hat. Seine Werke im Einzelnen, die wir zum Teil noch kennenlernen werden, sind zunächst einmal, ich habe das so jetzt in dieser Form aufgeschrieben, die dunkle Nacht. Sie ist für Anfänger besonders gut, auf dem Weg zu einem geistlichen Leben auch sehr wertvoll, weil es hilft, meine Situation gut und real einzuschätzen, weil dieses Buch uns Mut machen will. Es ist natürlich, wie bei Johannes beim Kreuz von vielen Werken, nicht zu Ende geführt. Und manches findet sich wieder in dem zweiten großen Werk oder wird weitergeführt im Aufstieg zum Berge Karmel. Hier will er erklären und verständlich machen, durch welche dunkle Nacht die Seele geht, um zum göttlichen Licht zu gelangen. zur Liebesvereinigung mit Gott. Es ist der Weg der allmählichen Reinigung, um zum höchsten Punkt zu gelangen, zum Gipfel des Berges, auf den Berge Karmel. Dann, wie auch schon erwähnt, der geistliche Gesang. Es ist ein Liebesgedicht, das Johannes vom Kreuz im Gefängnis schreibt, zumindest ein Großteil. Er erfährt Gott, dessen Liebe selbst in der tiefsten Erniedrigung als grenzenlos erfahren wird. Das ist ein unwahrscheinlich großes Zeugnis. Ich glaube, es wäre vielen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, auch in unserem Leben sicher, vieles anders, schöner und vielleicht harmonischer, wenn wir so dieses, was Johannes vom Kreuz uns dahinterlassen hat, auch im Herzen tragen und auf uns übersetzen. Das heißt, dass wir wirklich in dieser tiefen Liebe und Geborgenheit Gottes leben. Dass wir uns nicht klirre machen, möchte ich sagen, von den Ereignissen, die um uns herum geschehen, aber auch nicht von dem, wo wir wirklich oft vielleicht auch angegriffen wurden oder wo wir Opfer geworden sind von vielfältigen Dingen, vom Mobbing bis sonst wie. Das Schwerste für mich war sicher auch, was man heute geistlichen Missbrauch nennt. All diese Dinge, die Menschen ja kaputt machen können. All diese Dinge, sich von innen, von Gott heilen zu lassen, das ist nicht einfach. Das ist schwer, auch da loszulassen. Aber wie viel in uns an Lebensqualität geht doch verloren, wenn wir immer im Negativen bleiben, wenn wir immer auf Rache sinnen, auf Gerechtigkeit pochen und die Barmherzigkeit vielleicht verlieren oder auch, ich will keinen irgendetwas suggerieren. Jeder muss den Weg für sich finden und jeder muss die Antwort für sich finden. Aber Johannes vom Kreuz zeigt uns doch, dass in unserem Herzen das Wichtige ist. Das Wichtige doch ist, dass es uns gut geht und dass uns das Böse, was von außen manchmal kommt und wo wir vielleicht sogar Opfer sind, dass uns das nicht kaputt macht. Dass wir uns nicht kaputt machen lassen, sondern uns in diese Liebe Gottes stellen. Gott ist Richter und Gott schreibt auf den krummen Zeilen des Lebens gerade. Das hat Johannes vom Kreuz erfahren und das habe ich in meinem Leben auch erfahren. Deswegen ist dieser geistliche Gesang für uns sicher auch wichtig, ein Knackpunkt. Und deswegen ist Johannes vom Kreuz wieder aktuell heute. Schließlich ein Buch, das unser Gründer über alles liebte und er meinte, man sollte es am Anfang lesen. Meine Meinung ist, es ist eines der schönsten Bücher, aber ob man es am Anfang lesen kann, ob man es so versteht. Gut, wenn Gott einen dazu die Augen öffnet, ja. Das ist die lebendige Liebesflamme. Die beschreibt den Zustand der umwandelnden Vereinigung des Menschen mit Gott. Und deshalb empfiehlt das Pater Maria Eugen, ne, weil das schon zeigt, das Ziel zeigt, auf dem wir hin sind. Und was er, Johannes vom Kreuz, im Leben erreicht hat, so quasi so als Ausblick auf den Gipfel. Je mehr das Feuer brennt und das Holz verzehrt, desto mehr glüht es auf und wird schließlich zur Flamme, zur einen Flamme Gott und Mensch. Und das möchte Johannes uns hinterlassen. Eine Flamme wie Gott und Mensch, ich und Gott. Eine Flamme der Liebe, eine Flamme, die wirklich von der Liebe erfüllt ist, die das Böse und Dunkle in dieser Welt sieht, die Ungerechtigkeiten, die aber auch sagt, es ist die Ungerechtigkeiten, was ist das alles gegen die Liebe Gottes, die in mir ist? Wer kann sie mir nehmen? Da sind wir auch schon wieder bei Pater Maria Kolbe, der das im KZ in der Todesbunker noch Loblieder auf Gott gesungen hat. Nicht die Rache, nicht das Vergelten, allein die Liebe. Das ist ein schwerer Weg, ein Loslassen, den kann man keinen verordnen. Da muss jeder selber mit Gott und mit sich ringen. Aber es ist wert zu ringen, eben weil wir, jeder Einzelne von uns, kostbar und wertvoll ist und wir uns nicht von Negativen bestimmen lassen sollen. Aus Liebe zu Gott und zu uns und auch zu den Menschen natürlich. Es gibt dann noch kleinere Schriften, die geistlichen Weisungen unter dem und die Briefe, und das sind sehr tiefe Sachen. Da, die kannte man sicher auch zum Anfang immer mitlesen. Im Herder Spektrum sind sie erschienen unter dem Titel Worte von Licht und Liebe. Und schließen wollen wir heute mit dem Wort vom Papst Benedikt. Diese Angaben zu den Hauptwerken des Heiligen helfen uns den wesentlichen Punkten seiner umfassenden und tiefen mystischen Lehre zu nähern, deren Ziel es ist, einen sicheren Weg darzulegen, um zur Heiligkeit zu gelangen, dem Zustand der Vollkommenheit, zu dem uns Gott alle beruft. Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein gesegnetes Wochenende, eine gesegnete nächste Woche bis zum Wiederhören, und wir wollen schließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du, der du Weg und Wahrheit bist, der du Leben bist, du schenkst dich uns ganz im Brot des Lebens, du schenkst dich uns ganz immer wieder. Wir danken dir, Herr, dass es viele Menschen gibt, die von deinem Licht so erleuchtet sind und so entflammt sind, wie Johannes vom Kreuz, dass sie uns einen Weg aufzeigen. Einen Weg der Liebe, der Barmherzigkeit, ja, einen Weg, der uns frei macht. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für uns, dass wir diesen Weg immer wieder auch erkennen, dass unser Herz sich nicht verwirren lässt, sondern dass wir stark und mutig im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe sind. Das können wir nur in deiner Kraft. Aber du nimmst uns an deiner Hand. Und so segne sie, alle, die zu ihnen gehören, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönebeck, für den Vortrag. Um das Ganze zu gewinnen, Krisenmanagement mit Johannes vom Kreuz. Heute der erste Teil über das Leben und Werk von Johannes vom Kreuz. Sie können dir das alles noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, die Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Infos zu den Büchern finden Sie auch im Informationsfeld zu dieser Sendung. Gehen Sie auf unsere Homepage und dann ins Programm und in die entsprechende Sendung, also horeb.org. Alles Gute und viel geistlichen Gewinn, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.